Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Axel Ramloh.
Schön, dass Sie bei uns sind. Drohnen überfliegen Standorte der Bundeswehr. Schiffe in der Ostsee sammeln Daten über Unterwasserleitungen. Päckchen geraten in Brand und Hacker greifen Daten ab. Und die deutschen Geheimdienstchefs, die sagen schon länger, dafür sind russische Spione und Saboteure verantwortlich. Und in dieser Woche, da waren die Geheimdienstchefs nochmal ganz explizit und sagen, Wladimir Putin wird die roten Linien des Westens austesten. Und hier ist noch ein Satz, der in dieser Woche gefallen ist. Russland wird wahrscheinlich in 5 Jahren in der Lage sein, die NATO anzugreifen. Das Risiko einer Konfrontation wird wahrscheinlicher. Wenn man das alles hört, da kann es einem schon flau im Magen werden. Das klingt unglaublich bedrohlich. Wir wollen wissen, was wir tun können, um das zu verhindern, ob das alles übertrieben ist oder ob wir gerade durch die Realität schlafwandeln. Wir diskutieren das hier im Deutschlandfunk Kultur mit Konstantin von Notz. Er ist Bundestagsabgeordneter für die Grünen. Ralf Thiele ist bei uns, er ist Sicherheitsexperte. Und Leon Ehrenhorst ist hier, er ist Experte für russische Propaganda. Herr Ehrenhorst, ich will bei Ihnen anfangen. Sie sind noch keine 30. Sie kennen die Konfrontation mit der Sowjetunion aus dem Kalten Krieg überhaupt nicht. Aber Sie sind quasi groß geworden mit immer mehr Spannung zwischen dem Westen und Russland. Diese Aussage, eine kriegerische Auseinandersetzung wird wahrscheinlicher. Was macht das mit Ihnen?
Also ganz persönlich bin ich natürlich in einer Zeit aufgewachsen, in der es bis jetzt nicht so eine kritische Bedrohungslage gab. Aber ich muss auch ganz klar sagen, dass sich das irreal anfühlt. Also wenn ich mir versuche vorzustellen, dass dieser europäische Frieden bricht, dann kann ich mir das nicht vorstellen in einem Maß, dass mich das direkt trifft. Ich kenne das aus meinem Leben bis jetzt nicht und deswegen fällt mir das auch extrem schwer, mir das praktikabel vorzustellen.
Herr von Notz, Sie leiten das parlamentarische Kontrollgremium im Bundestag. Sie kontrollieren die Geheimdienste. Sie kennen deren Arbeit ganz genau. Wird Ihnen noch flau im Magen, wenn Sie solche Warnungen hören?
Ich glaube, dass man, gerade wenn man im Rahmen eines Mandats für den Deutschen Bundestag mit solchen Dingen befasst ist, man tatsächlich sehr professionell versuchen sollte, drauf zu gucken. Natürlich gibt es Sorgen und Ängste auch in der Bevölkerung. Das Problem ist, dass es ein Teil der Strategie, die Russland mit seinem Agieren verfolgt. Man will Sorgen, Ängste, ein Gefühl von Flauheit, ein Infragestellen von Sicherheit und Freiheit. Genau das will man auslösen. Und deswegen sollte man nüchtern darauf gucken, was hier passiert. Es gibt hier eine Diktatur, die versucht, eine neue Weltordnung damit zu schaffen, dass sie die freiheitlichen Demokratien erschüttert und versucht, zu Fall zu bringen. Und dagegen sollten sich wehrhafte Demokratien aufstellen.
Wie wir das tun können, das diskutieren wir hier in der kommenden Stunde. Herr Thiele, Sie sind Sicherheitsexperte, Sie waren Offizier der Bundeswehr, Sie haben bei der NATO und im Bundesverteidigungsministerium gearbeitet. Ist das bei Ihnen so wie bei Herrn von Notz? Sie können das total nüchtern anschauen?
Tatsächlich, aber durchaus auch mit Empathie, weil das Hybride entwickelt sich zum neuen Goldstandard. Das bewegt mich natürlich auch. Das heißt, das Klassische, das wir jetzt auch gerade in der Ukraine sehen, wo Artillerie auf Menschen schießt und umgekehrt und Flugzeuge und Gleitbomben, das rückt mehr und mehr in den Hintergrund. Und das Hybride entwickelt sich mit enormer Geschwindigkeit. Und die Empathie betrifft mich dann natürlich, wenn ich jetzt schaue, wie stellen wir uns in dieser Hinsicht auf? Wie schützen wir uns? Da freue ich mich tatsächlich über Sendungen wie diese, dass überhaupt darüber gesprochen wird, weil viel passiert doch in einer Grauzone der Nichtwahrnehmung. Und deswegen muss man darüber sprechen und es auch zeigen.
Aber wenn wir da mal gleich einsteigen, ja, die Nichtwahrnehmung. Und wir haben dann eben diesen Satz, Russland wird wahrscheinlich in 5 Jahren in der Lage sein, die NATO anzugreifen. Was heißt das, Herr Thiele?
Das ist, wenn ich das so sagen darf, als ehemaliger Soldat, Politik, bla bla. Also das heißt, es gibt bei uns Haushaltspläne. Unsere Bundeswehr ist ja im Augenblick schlechter aufgestellt als zu Beginn dieses Krieges. Der Haushalt gibt nicht genug Geld her, um überhaupt die Systeme, die wir abgeben an die Ukraine, wieder nachzubeschaffen. Und deswegen hat man jetzt vor dem Hintergrund von Haushaltslinien, wo man Streitkräfte plant, sozusagen so Planungsziele, wann man wofür bereit sein will. Und im Grunde sagt dieser Satz, ihre 5 Jahre, nichts anderes aus, als Putin wartet darauf, dass bis wir unsere Hausaufgaben gemacht haben und wäre dann bereit, mit uns zu kämpfen. Die Realität ist ja, er könnte heute, jeden Tag schießen. Wir haben unsere Luftverteidigung, die immer sehr schwach war von der Ausrichtung her. Wir hätten zwei Großräume à la Berlin und Hamburg schützen können. Aber diese Systeme haben wir nicht mehr. Die haben wir zu einem großen Teil in die Ukraine gegeben. Das heißt, Putin kann jeden Tag nach Deutschland feuern, wenn er möchte, oder auch nach Paris oder auch nach London. Und deswegen ist diese in 5 Jahren so irgendwie eine nette Formel, die aber komplett nichtssagend ist.
Da würde ich gerne widersprechen. Auch wenn ich bei der Analyse vieles von Herrn Thiele teile, ich würde es nicht als Politik bla bla abtun, schon von der Begrifflichkeit nicht. Man muss eben, wenn man in einer Demokratie demokratische Mehrheiten hinter bestimmten Projekten versammeln will, muss man kommunizieren, was passiert. Und was der Präsident des Bundesnachrichtendienstes gesagt hat, ist, dass Russland massiv an der Aufrüstung arbeitet, sehr viel Geld ausgibt, sehr viel mehr Menschen rekrutiert, als derzeit verliert in dem unsäglichen Krieg gegen die Ukraine und auch schon von der Mannstärke seiner Armee sich offensichtlich für Größeres aufstellt. Und ich glaube, solche Sätze sind wichtig, um der Öffentlichkeit, und dafür ist ja diese Anhörung der Nachrichtendienste, die am Montag war, da, zu vermitteln, es gibt hier ein echtes Problem. Und die Schwierigkeit war in den letzten Jahren, dass man vieles, was über Jahre gelaufen ist und was es an beunruhigenden Signalen gegeben hat, dass man das ignoriert hat, auch medial weitestgehend ausgeblendet hat. Jetzt steht es im Raum und ist unbequem. Und daran wird sich jetzt die Öffentlichkeit sozusagen ausrichten müssen, wie sie sich dazu verhält, dass diese Konkretion einer Bedrohung im Raum steht und wie man sich dagegen aufstellt. Und insofern würde ich sagen, es ist ein normaler demokratischer Prozess, dass man für Bedrohungslagen Worte finden muss, um dann eben gemeinsam einen Konsens zu erreichen, wie man darauf reagiert.
Aber Herr von Notz, gehen Sie davon aus, als Leiter des Parlamentarischen Kontrollgremiums, dass wir auf eine neue Konfrontation mit Russland zusteuern, dass das immer wahrscheinlicher wird?
Wir sind in einer Konfrontation mit Russland. Sie müssen sich einfach nur angucken, was Russland jeden Tag an Presseverlautbarungen rauslässt. Es gibt russische Fernsehsendungen, da wird visualisiert, wie die Raketen mit Atombomben nach Europa fliegen. Und Russland hat diese Entscheidung längst getroffen und die Aktivitäten von Nachrichtendiensten in Europa, auch in Frankreich, aber auch in Deutschland und anderswo, zeigt eindeutig, dass man das austestet. Was der Präsident Karl des Bundesnachrichtendienstes nicht gesagt hat, ist, dass es zwangsläufig auf eine Auseinandersetzung hinausläuft. Und die gilt es natürlich zu verhindern. Aber dass Russland aggressiv agiert und dass es völkerrechtswidrige Angriffskriege nicht scheut und dass die beiden großen Migrationswellen, die hier nach Europa und Deutschland gekommen sind, nämlich der Krieg in Syrien 2014, 2015 und der Krieg gegen die Ukraine seit 2022, dass die den Auslöser von russischem militärischem Agieren hat, das sollte man auch nicht verschweigen und dass das ausgerechnet die Lautsprecher des Kreml, des BSW und die AfD verschweigen, dass es hier diese krassen Push-Faktoren gibt für den Migrationsdruck. Das spricht auch Bände, finde ich.
Herr Ehrenhorst, Sie sind Experte für russische Propaganda. Da sind wir auch schon ganz bei Ihrem Thema drin. Sie sind Co-Autor des Buchs Putins Angriff auf Deutschland. Desinformation, Propaganda, Cyberattacken. Sie haben das zusammen mit dem ehemaligen Diplomaten Arndt Freitag von Loringhofen geschrieben. Aus Ihrer Sicht, sind wir schon mittendrin in einem Krieg?
Wir sind jedenfalls mitten in einem hybriden Krieg, der auch nicht erst gestern begonnen hat, sondern wir sehen eine neue Bedrohungslage, eine neue Intensivierung der russischen Information, unseres Informations, Manipulation unseres Informationsraums seit circa 2015. Und es gibt leider in der Gesellschaft, auch wenn es erfreulicherweise in den letzten 18 Monaten ein deutlich gesteigertes Bewusstsein über diese Bedrohungslage gibt, immer noch ein mangelndes Verständnis davon, wie umfassend dieser Krieg, dieser hybride Krieg geführt wird und an welchen Stellen man auch als Individuum immer wieder in Kontakt mit russischer sogenannter Desinformation kommt.
Haben Sie ein Beispiel, ein ganz aktuelles?
Es gibt, wenn man zurückguckt auf verschiedene gesellschaftliche Debatten in Deutschland, unzählige Beispiele. Ja, also es hat angefangen mit der Pandemie, in der sehr, sehr viele Telegram-Gruppen, TikTok-Channels, in sämtlichen sozialen Netzwerken wurden von Russland Gruppen aufgebaut, die für jedwede nachfolgenden gesellschaftlichen Debatten weiter genutzt wurden. Ein ganz aktuelles Beispiel, auch wenn sich gerade der Tag des Hamas-Anschlags gejährt hat, ist der Krieg in Gaza, von dem man ja jetzt nicht unbedingt direkt meinen, wo einem nicht direkt klar ist, was das eigentlich mit Russland zu tun hat. Aber dieser Krieg wurde stark instrumentalisiert. Es gab auf Instagram einen Account, der jetzt kürzlich gesperrt wurde. Der nennt sich RedStreamNet, auf dem antisemitische Verschwörungserzählungen verbreitet wurden. Und die Taktik dahinter ist eben, die gesellschaftliche Bruchlinien, die es schon gibt, weiter zu verstärken.
Gesellschaftliche Bruchlinien. Ist das Teil des hybriden Kriegs, den Sie auch schon angesprochen haben, Herr Thiele? Also muss man vielleicht auch, um diese Warnungen der Geheimdienste zu verstehen, erst nochmal sich darüber bewusst machen, dass, wenn wir über Krieg reden, eben nicht mehr Kriege meinen wie im letzten Jahrhundert?
Ja, ich tue mich immer noch schwer, wie gesagt, mit diesen Warnungen. Warum? Wenn man in dieses Jahr hineinschaut, in dieses Jahr 2024, dann hatten sie Anfang des Jahres Warnungen von verschiedenen NATO-Nachrichtendiensten, dass sich hier ein hybrider Konflikt ankündigt. Es gibt seit ein paar Monaten, zwei Monaten vielleicht mittlerweile, den konkreten Befund, dass er stattfindet. Deswegen, wie gesagt, die Warnung nach dem Stattfinden scheint mir etwas spät zu sein von der ganzen Konstellation her. Und der Scope dessen, was hybrid passiert, wird auch noch sehr klein und eng gesehen, weil die Frage der Hybridität, die sich jetzt tatsächlich darauf richtet, Staaten zu zerrütten und Gesellschaften zu zerrütten. Das sind im Grunde die beiden Hauptachsen hybrider Kriegführung. Und die ist auch nicht nur nicht kinetisch, also jetzt im Informationsbereich, sondern sie geht im Grunde über den Informationsbereich, Desinformation, über Cyber-Themen hinaus, bis in das Kinetische. Ich erinnere an die Paketbombe, die wir gerade jetzt in den letzten Tagen nochmal besprochen haben, in der DHL-Maschine.
In Leipzig, die ist dann im Endeffekt nicht in der Maschine gewesen, genau. Aber es wird vermutet, dass das russische Sabotage war.
Stiftung hier in Berlin bei der Deal-Gruppe, nicht? Also viele Dinge, das gibt es auch in England, das gibt es auch in Finnland, das gibt es auch in Skandinavien. Die Frage, Züge unter Umständen zu stoppen oder zum Entgleisen zu bringen. Also es gibt eine Vielzahl von diesen Tätigkeiten, die im Augenblick stattfinden. Und wir sind jetzt, obwohl es schon stattfindet, also obwohl dieser hybride Krieg, der durchaus Übergänge in einen kinetischen, klassischen Krieg hat, die wir kennen, also das Unbekannte mischt sich mit dem Bekannten. Da beginnen wir jetzt eben, wie gesagt, vorzuwarnen. Das scheint mir, wie gesagt, durchaus notwendig, dass man vor diesen Dingen warnt. Aber noch wichtiger ist natürlich, dass man etwas tut in diesem Umfeld. Und da ist eben das darüber sprechen sicherlich ein ganz wichtiger Takt. Aber von den Diensten würde ich mir natürlich viel mehr wünschen, dass sie etwas tun, um aufzuklären, um Lagebilder zu pflegen und um auch Dienste zu befähigen. Da kämpfen wir im Parlament auch ständig. Eben dürfen wir dann Wissen, das wir haben, teilen. Das sind ja viele Dinge, die im Grunde unsere Dienste auch behindern, ihre Arbeit vor dem Hintergrund hybrider Bedrohungen ordentlich zu machen. Bei dem Tun haben wir große Schwächen.
Bevor wir übers Tun und über Möglichkeiten in der Zukunft reden, Herr von Notz, würde ich gerne das Bild noch ein bisschen erweitern. Wir haben jetzt über Desinformation gesprochen, dass es da um Themen wie Gaza geht, wo man erstmal gar nicht mit Russland rechnet. Wir haben jetzt gerade schon über diese Brandanschläge gesprochen, wo auch vermutet wird, dass es russische Sabotage ist. Was wir auch immer wieder hören, ist, dass die Ostsee ein großes Spionagefeld für Russland ist. Können Sie uns da ein bisschen was an Hintergründen liefern? Was genau passiert da?
Also in der Konkretion kann ich das nicht tun, aber die Dinge, die passieren, die Sichtungen von Lauschschiffen und Ähnlichem, das ist ja zeitungsbekannt. jetzt ist das alleine noch nicht ausreichend, um zu sagen, hier ist eine ungewöhnliche Aggressivität. Ich sehe vieles so wie Herr Thiele in der Analyse. Ich glaube, dass man eine krasse Zunahme von solchen Aktivitäten, die über das Normale hinausgehen, gesehen hat. Wir haben die Geschichte um Nord Stream, aber es gibt auch auf dem Baltic Cable einen relevanten Vorfall in den letzten 2 Jahren, wo eine Beschädigung erfolgt ist von mehreren Versorgungsleitungen.
Das Baltic Cable ist was für ein Kabel?
Bei Finnland, das ist ein Glasfaserkabel, aber da liegen auch andere Leitungen und da gab es auch einen relevanten Zwischenfall und wir haben verschiedene Brände und wir haben auch schwere Verratsfälle, Spionagefälle auch bei den Diensten und auch bei der Bundeswehr. Das gibt es und das kann man sagen, die hohe Zahl der Dunkelziffer wird daran bewusst, wie viel im Augenblick rauskommt. Ob es wirklich daran liegt, dass jetzt Befugnisse fehlen, wie Herr Thiele das angedeutet hat, da wäre ich mir nicht so sicher. Denn jetzt hat ja dieses Land 16 Jahre, wurde es konservativ regiert. Da hat es eigentlich nicht an dem Willen gefehlt, Befugnisse zu schaffen. Es geht vor allen Dingen um die Ausstattung. Und wenn man sieht, dass US-Dienste 50 mal mehr Mittel bekommen und wir in diesen Zeiten die Schuldenbremse hochhalten, während wir eben massiv unter Druck gesetzt werden von Ländern wie Russland, China, Nordkorea, Iran und andere, die wirklich versuchen, die Karten neu zu mischen und das bestehende System und unsere freiheitlichen Demokratien und die europäische Gemeinschaft zu zerrütten, anzugreifen und zu zerstören. Ob man sich da raussparen kann, das wage ich mal zu bezweifeln. Und deswegen ist sicherlich ein ganz relevanter Punkt, die Nachrichtendienste, die Sicherheitsbehörden in diesem Bewusstsein, wie ernst die Lage ist, mit ausreichend Mitteln für Personal und Technik auszustatten.
Kurze Frage, Nachfrage noch zu Nord Stream. Geht es da um den Anschlag, Sprengstoffanschlag, von dem Sie reden? Fast 2 Jahre ist er her in der Ostsee. Da hat ja aber der Generalbundesanwalt einen Haftbefehl gegen eine tatverdächtige Person erwirkt, die Ukrainer ist.
Ja, erstmal hat der Pass sozusagen für die Frage der Attribuierung wenig Aussagekraft. Und ich habe das jetzt gar nicht in eine bestimmte Richtung gedeutet. Ich kann es schlicht nicht sagen. Und das ist ja häufig das Problem, ja, weil ja, wenn man diese Themen diskutiert, häufig nach Beweisen gefragt wird. Wenn staatliche Akteure oder quasi staatliche Akteure unterwegs sind, ist eben die normale ermittlungstechnische Forensik häufig vor große Probleme gestellt. Deswegen kriegen sie nachrichtendienstliche Operationen oft auch nicht im polizeilichen Sinne aufgeklärt. Aber dass da Dinge passieren und dass sie sozusagen sehr konkret zutage treten, wenn sie so vielfältig und in einer solchen Intensität erfolgen wie derzeit, das kann man, glaube ich, festhalten. Und es spricht vieles dafür, auch aufgrund der Leaks, die wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, dass es hier eine massive Zunahme gegeben hat. Nehmen Sie nur dieses SDA-Leak, wo das ist nur ein Mosaikstück der Desinformation und Einflussnahmekampagnen Russlands auf Deutschland.
Was ist SDA?
Das ist ein, also sind tausende von Dokumenten im Internet aufgetaucht, die praktisch zeigen, wie eine Firma in Russland einen Businessplan aufstellt, um eben bestimmte politische Ziele durch Desinformationskampagnen und mittels Trollarmeen und Ähnlichen in Deutschland hinzubekommen. Die AfD über eine bestimmte Prozentzahl in die Landtage, die Ablehnungswerte der Grünen hoch. Für jede Partei ist da eine kleine Botschaft und ein kleines Interesse dabei. Das gibt es umfangreiche Berichterstattung. Und auch diese Bausteine fügen sich eben einfach zusammen zu einem Bild, dass es da massive Aktivitäten im Augenblick gibt. Und weil Sie das am Anfang gesagt haben, ich glaube, wir sind in der Öffentlichkeit noch in sozusagen der Wachwerdungsphase. Wir sind wirklich spät dran, wach zu werden. Und das Gremium, dem ich derzeit vorsitzen darf, hat im März diesen Jahres auf diese Aktivitäten schon hingewiesen. Jetzt haben es die drei Präsidenten der Nachrichtendienste laut und deutlich gesagt. Und jetzt ist wirklich ein Wendepunkt, eine Zäsur in der Debatte. Und wir müssen in die Umsetzung kommen. Da hat Herr Thiele vollkommen recht.
Herr Ehrenhorst, ja. Wir haben gerade über Trolle gesprochen. Da wollen Sie schon einsteigen.
Genau, da will ich gerne direkt einsteigen. Also erstmal, um das ein bisschen mit Zahlen zu unterfüttern. Also laut Jakub Kalenski, der beim Europäischen Auswärtigen Dienst arbeitet, gibt Russland pro Jahr 4 bis 6 Milliarden US-Dollar für diesen Informationskrieg aus. Und dabei sind die Staatsmedien noch gar nicht mit einberechnet. Es ist immer schwierig, solche Zahlen in den Raum zu werfen, aber das ist eine grobe Schätzung. Und wenn wir das jetzt vergleichen damit, was zum Beispiel die Abteilung für strategische Kommunikation im Auswärtigen Amt zur Verfügung hat, ist ein Budget von 12 Millionen Euro jährlich. Aber noch einmal auf die SDA zu sprechen zu kommen, das ist die Abkürzung für Social Design Agency. Das ist eine Firma, die aus dem Kreml gelenkt wird und die interessanterweise mit sogenannten KPIs arbeitet. Ja? Also eigentlich ein westliches Konzept oder ein wirtschaftswissenschaftliches Konzept der sogenannten Key Performance Indicators. Also es sind Marker, die sich Unternehmen setzen, wie bestimmte Ziele erreicht werden. Und ein konkretes Ziel, Herr von Notz hat das schon angesprochen, war eben den Glauben an Verschwörungserzählungen zu erhöhen und die Wählerzahl der AfD bundesweit über 20% zu bringen. Aber auch diffusere, subtilere Taktiken, wie zum Beispiel die Steigerung des generellen Unwohlseins oder Misstrauens, ja, sowas wird auch in diesen KPIs festgehalten. Und man muss leider sagen, dass viele von diesen Benchmarks, von diesen Zielen auch schon erreicht wurden.
Herr Thiele, Sie als Sicherheitsexperte, ist das eine Sicherheitsdimension, über die wir noch gar nicht nachdenken, obwohl sie quasi an allen Ecken und Enden stattfindet?
Ja, wir denken zu wenig nach. Das ist natürlich so, man hängt immer in dem man traditionell groß geworden ist. Das heißt, bei Sicherheit denken wir bei Streitkräfte, Panzer, Flugzeuge, Schiffe und bei Polizei an den klassischen Medien. De facto findet aber diese digitale Revolution statt seit Jahren, aber jetzt mit zunehmender Dynamik. Und dafür sind wir nicht wirklich gut gerüstet. Man sieht das auch bei den deutschen Firmen. Tatsächlich folgt Sicherheit häufig der Wirtschaft. Deswegen, wenn wir jetzt gerade über KPIs sprachen, viele Dinge in der Sicherheit kommen im Grunde aus Errungenschaften von Technologie, die sich wirtschaftlich bewährt hat und die man wieder in die Sicherheitsthematik zurückbringt. Und da sind wir schlecht, weil wir Friedensdividende der letzten Jahrzehnte sowieso schon wenig finanziert haben in die Streitkräfte hinein. Neues schon gar nicht, weil es waren ja immer zu wenig Panzer, zu wenig Munition da und so weiter. Deswegen kam das auch nicht. Und so leiden unsere Sicherheitsdienste insgesamt. Das können wir bis zum Katastrophenschutz durchspielen, also Polizei, Katastrophenschutz, Zivilschutz, aber eben auch Streitkräfte. Die leiden eigentlich alle unter diesen Fähigkeiten, diesen neuen Fähigkeiten, wenn sie jetzt ins Digitale schauen, in den Bereich Drohnen schauen, in den Bereich künstlicher Intelligenz schauen. Also in all diesen Bereichen haben wir Probleme. Und jetzt ist natürlich auch ein Problem, ich bitte um Nachsicht, ich komme wieder auf Politik zu sprechen. Wir haben eben nicht so viele Ingenieure in der Politik. Wir haben sehr viele Sozialwissenschaftler da. Das heißt, es gibt auch so eine gewisses Fremdeln von Politik mit technischen Themen. Kein Geld, wenig Verständnis für die Thematik da. Unterfütterung sozusagen, also zu wenig hinein investieren in diese Sicherheitsthematiken, führt eben in ein echtes problematisches Sicherheitsumfeld. Und jetzt kommen jetzt diese Krisen. Es ist ja eben nicht nur Russland, das ist jetzt unser Thema, aber wir haben ja auch den Nahen Osten, wir haben auch China dabei, auch alles hybride Akteure, die auch noch mitmischen, eben nicht nur Russland allein. Da werden wir ordentlich durch eine ordentliche Welle überrannt. Und hier muss eben wirklich auch eine Zeitenwende im Bewusstsein erstmal stattfinden. Da muss man das Ganze konzeptionell angehen. Wo will ich hin? Was will ich können? Was muss ich dafür investieren? Welche Mittel muss ich machen? Und ich glaube, in dieser ersten Findungsphase sind wir noch. Da rennt uns aber ganz schön sozusagen die Gefährdung rennt uns ganz ordentlich davon.
Da würde Ihnen Herr von Notz sicherlich zustimmen, hat er auch schon gesagt. Er hat gesagt, es ist jetzt an der Zeit, dass sich da was tut. Herr von Notz, das Stichwort in der Politik, gibt es zu wenig Ingenieure. Ist das was, was Sie unterschreiben würden? Das sozusagen, da schwingt ja so ein bisschen mit, dass es quasi noch kein richtiges Verständnis gibt für das Problem.
Ja, also finde ich für die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt eine steile These, ja. Aber Herr Thiele wird seine Gründe haben, solche Thesen zu formulieren. Bitteschön, aber wir sind sozusagen als Wirtschaftsnation gerade durch die Ingenieurskunst, die deutsche groß geworden im Maschinen- und Anlagenbau in der Automobilindustrie, das ist einfach eine steile These. Die Wahrheit ist, und da bin ich wieder dabei, es war die letzten 30 Jahre opportun, die Friedensdividende sozusagen einzufahren. Und dann hat eine konservative Regierung die Wehrpflicht abgeschafft. Und das haben wir gemacht, weil man gedacht hat, alles wird gut, das Ende der Geschichte. Und man hat auf die Freunde und Partner nicht gehört und hat Nord Stream 2 noch gebaut, als alle gesagt haben, Leute, das ist eine Falle. Russland versucht, euch abhängig zu machen, um dann geopolitisch ganz anders wirken zu können.
Aber haben Sie das Gefühl, dass wir jetzt, ja, 2024, drittes Jahr der Ampel, dass wir jetzt immer noch nicht das technische Verständnis für das Problem haben?
Ich glaube, Herr Thiele meinte, dass wir sozusagen im Hinblick auf die neuen Bedrohungsarten, die wir auch durch die digitale und technische Entwicklung sehen, im Bereich der Bundeswehr und auch im Bereich der Sicherheitsbehörden nicht sonderlich gut aufgestellt sind. Das ist meiner Ansicht nach richtig, aber das liegt auch daran, dass eben in den letzten Jahren es schick war, in Deutschland damit zu kokettieren, dass das Internet Neuland ist. Und man fand, dass sozusagen Benzinerautos das Nonplusultra sind und es auf andere Technologien nicht so ankommt. Und deswegen hinken wir in den Bereichen hinterher.
Das auch ist nach drei Jahren Ampel?
Auch nach drei Jahren Ampel, ja. Auch nach drei Jahren Ampel. Also ich führe hier keine parteipolitische Debatte und schon gar keine Regierungslogik. Ich beklage offen und sehr deutlich, auch in der Öffentlichkeit, in der Anhörung, aber auch schon im März diesen Jahres, dass auch bei der Bundesregierung sozusagen der Groschen noch nicht voll gefallen ist, mit was für einer Aggressivität man es hier zu tun hat. Und deswegen können Sie mich mit Ampellogiken gar nicht locken. Ich kann nur sagen, was ich als Parlamentarier und als Angehöriger des Deutschen Bundestages in meiner Funktion im Gremium sehe. Und da kann ich nur klar benennen, es gibt ein massives Problem. Und wir haben darauf noch nicht angemessen reagiert.
Herr Ehrenhorst, was sagen Sie als Propagandaexperte? Hat die Politik verstanden, wie weit das geht, wie tief das geht?
Das kann ich so nicht komplett beantworten. Ich sehe auf jeden Fall, dass es im Bundestag mehrere Abgeordnete gibt, die sich dem Thema annehmen und sich versuchen, da wirklich schlau zu machen. Und ich sehe, da passiert gerade sehr viel. Wenn man zurückblickt, würde ich aus meiner Perspektive des wissenschaftlichen Beobachters sagen, nein, das ist zu spät, aber ich denke, da sind wir uns auch sind wir uns alle einer Meinung, dass da zu spät gegengesteuert wurde, aber das hat ganz viele Gründe. Und wenn dieses Verständnis in der Politik nicht da war, muss man auch fairerweise sagen, dass es natürlich in der Gesamtgesellschaft gar nicht da war.
Das ist der Stand jetzt. Wir diskutieren hier im Deutschlandfunk Kultur, dass russische Spionage und Sabotage zunehmen, so sagen es die Chefs der deutschen Geheimdienste. Und wir wollen hier herausarbeiten, ob wir uns auf einen Konflikt mit Russland vorbereiten müssen und wie der aussehen würde, was wir dagegen tun können. Leon Ehrenhorst ist bei uns, er ist Experte für russische Propaganda. Konstantin von Notz ist bei uns, er ist Bundestagsabgeordneter für die Grünen. Und Ralf Thiele ist bei uns, er ist Sicherheitsexperte. Und jetzt lassen Sie uns mal von der Bestandsaufnahme hin zu den Lösungen kommen. Ich habe schon an einigen Ecken und Enden gehört, dass was passieren muss. Ein Konflikt, den ich so ein bisschen rausgehört habe zwischen Ihnen, Herrn Thiele, und Ihnen, Herr von Notz, ist, was wir jetzt mit den Geheimdiensten machen sollen. Müssen wir deren Befugnisse stärken oder brauchen die einfach nur mehr Geld? Herr Thiele.
Wer klassisch in die Geheimdienste hineinschaut, nehmen wir mal die NSA in den USA, 19.000 Personen, Mitarbeiter. Richtung China kommen wir auf 120.000 etwa, nur damit man mal Größenordnungsbereiche hat.
Die werden auch als Land sehr viel größer.
Als Land viel größer. Die werden heute durch KI gestärkt. Sie können etwa 10.000 virtuelle Teammates, also Mitarbeiter, einer Person hinzufügen. Was machen die virtuellen Mitarbeiter? Die suchen Daten Informationen. Die Bewertung tun in der Regel Menschen da. Und wenn wir jetzt hineinschauen, welche Technologien investieren wir jetzt im Grunde im Datenfinden, im Datenbearbeiten, in Handlungsvorteile bekommen, in Daten, umsetzbare Daten, die wir dann in Sicherheit wieder umsetzen können. Was tun wir da? Dann sehen wir, wir sind ziemlich spät dahinter. Wir haben noch bis vor 2 Jahren, sag ich mal, über die ethischen Aspekte der KI gesprochen, weniger über die Fähigkeiten. Das deutsche Heer wollte 2030 seine ersten KI-Verwendungen einbringen. Wir reden von vor 2 Jahren. Das hat sich mittlerweile schon deutlich gebessert. Aber ich will nur sagen, das ist ein enormer Aufholbedarf. So. Und jetzt, wenn wir bei den Daten jetzt schauen, auch gerade was die Dienste angeht, die meisten Warnungen, wenn wir jetzt mal im terroristischen Bereich, aber auch in anderen Bereichen kommen, für Deutschland bekommen wir vom Ausland. Das liegt auch daran, dass die Interaktion Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz im Datenaustausch bei uns eben auch datenrechtlich sehr geschützt und restriktiv gehandhabt wird, sodass wir eine Art Verbindung mit ausländischen Diensten haben, die sagen uns, was bei uns passiert, und wir können dann bei uns das übernehmen, das weiterzumachen. Also wir haben sowohl im Datensammeln, im Datenauswerten und dann auch im Umgang mit den Daten Probleme. Und wenn wir das ernst nehmen wollen, dann wird es wichtig sein, dass man alle diese Faktoren verbessert, von der technologischen Ausstattung, von den Mitarbeitern, vom Umgang mit den Daten. In all diesen Bereichen ist Handlungsbedarf, und der marschiert natürlich nur so schnell, wie das Verständnis der zuständigen, auch politischen Gremien im Grunde funktioniert, dass die den Bedarf erkennen, dass wir tatsächlich Menschen schützen müssen und unser Land schützen müssen, auch in der Art und Weise, wie wir mit Daten umgehen, und dass das anders sein muss, als es früher war. Das ist jetzt von mir nicht parteipolitisch, ich sage das auch bewusst, ich habe das ja über die verschiedenen politischen Parteien gesehen, da sind alle nicht so gut drin.
Also mehr Befugnisse.
Mehr Befugnisse. Natürlich heißt das auch immer, Datenschutz ist ja, wie soll ich das mal sagen? Wir sehen ja, wie China seine Menschen schuriegelt und gängelt über einen komplett freigebigen Umgang mit Daten, einen ungeschützten Umgang mit Daten. Da wird man natürlich auch unter dem Selbstverständnis, wir als Demokratie, unsere Werteordnung, werden wir natürlich schauen müssen, wie wir mit den Daten umgehen. Aber dass wir mehr mit den Daten umgehen müssen, um unsere Bürger zu schützen, das scheint mir sehr selbstverständlich. Und wir sehen das eben auch tatsächlich im täglichen Vergleich in der Europäischen Union oder auch in der NATO, dass eben andere demokratische Staaten offensichtlich Wege gefunden haben, wie sie aus den Daten mehr zum Schutz ihrer Bürgerinnen und Bürger machen können.
Herr von Notz, wie sehen Sie das als Leiter des parlamentarischen Kontrollgremiums?
Also als allererstes würde ich sagen, die Grundvoraussetzung ist das richtige Mindset. Und wenn Sie sich die Diskussion in Deutschland angucken und auch Wahlerfolge von russlandnahen Parteien wie BSW und AfD, dann hat man einfach ein anderes Mindset als in Ländern wie Finnland, wie Schweden, wie Norwegen, wie die skandinavischen Länder insgesamt und auch wie das Baltikum, wenn sie in diese Länder kommen. Da mag es ja auch migrationskritische Parteien geben, aber eines sind die nicht russlandfreundlich, sondern die machen sich da wenig vor. Das ist bei uns anders, und man braucht erstmal ein Mindset, dass es diese ernstzunehmende Gefahr gibt. Und dann muss man sagen, Herr Thiel hat es angesprochen, es gibt eben Länder, die haben vollkommen andere Kapazitäten, wenn sie wie die Amerikaner über 100 Milliarden Euro ausgeben für Nachrichtendienste. Das ist wie bei militärischen Fähigkeiten, dann spielen sie halt in einer ganz anderen Liga. Das ist so. Und deswegen muss man darüber reden, wie viel Personal und wie viel Technik man anschafft. Bei den Befugnissen wüsste ich es gerne genau, Herr Thiele, sozusagen, worum geht es? Was kann man in Deutschland nicht, was man in Amerika kann? Ich meine, nach Snowden und den Leaks haben alle Demokratien der Welt ihre Regelung zur Massendatenerfassung geändert, weil da vieles im Argen lag, rechtlich und auch verfassungsrechtlich. Und am Ende gilt es eben auch zu bedenken, ich meine, es ist eine große Herausforderung gegen Autokratien, Diktaturen und Staaten, die eben keine Rechtsstaaten sind, sich da gut zu verteidigen. Aber es ist ja genau diese Freiheit und diese Rechtsstaatlichkeit, die wir verteidigen. Und deswegen glaube ich, dass bestimmte Spielregeln, der Schutz der Privatsphäre, ich würde das gar nicht Datenschutz nennen, sondern der Schutz der Privatsphäre, der Intimsphäre von Menschen, dass der einfach verfassungsrechtlich geboten ist. Das ist aber in der Regel nicht unser Problem, sondern unser Problem sind Behördenstrukturen, sind häufig auch Eitelkeiten. Man sitzt gerne auf bestimmtem Wissen. Das gibt es übrigens bei ausländischen Nachrichtendiensten ganz genauso. Wir brauchen diesen Mindset-Wechsel und dann brauchen wir ausreichend finanzielle Kapazitäten und den Willen, besser zu werden und wehrhafter zu werden. Und dann, glaube ich, kann man diese Herausforderungen und diese Challenge, die ganz offensichtlich da liegt, auch bestehen.
Es gibt tatsächlich einen Punkt, glaube ich, wo wir Deutschen irgendwie ein bisschen fundamental anders sind als alle anderen um uns herum. Und das hat natürlich auch Gründe, die eben in diesen schlimmen Jahren 33 bis 45 im letzten Jahrhundert liegen, nämlich diese fundamentalistische Trennung von Inneren und Äußerem. Wir trennen doch sehr, sehr drastisch, zum Beispiel ganz anders als Österreich, unser direkter Nachbar, zwischen diesen Kategorien.
Kannst du da so ein Beispiel festmachen, was das bedeutet?
Ja, ich sag mal, zum Beispiel bei der Migrationsthematik finden Sie in Österreich sofort, dass das Bundesheer dem Innenministerium im Grenzschutz unterstützt und dabei Daten liefert, Überwachungssysteme liefert. Bei uns ist das alles immer sehr schwer auseinandergehalten. Und wie ich das schon auch beim Kontext Terrorismus erwähnt habe, haben wir das Problem, wenn sich Terroristen von außen außerhalb unseres Landes nach innen bewegen, oder sie haben auch diese klassischen Beispiele immer zwischen den Bundesländern. Einer will von Bremen über Niedersachsen nach Hamburg, sind drei Verfassungsschutzorganisationen des Landes beteiligt, die jetzt eben tatsächlich relativ behäbig das Wissen miteinander austauschen. Das heißt, während er reist, kommen wir gar nicht mit der Information, was da passiert, nach. Hier ist diese Strukturen, die wir, wie gesagt, aus den schlechten Erfahrungen des Dritten Reiches im Grunde für uns auch stilprägend im Grundgesetz und dann später in der Administration abgebildet haben, da sind wir zu lahm und zu langsam für also die Erfordernisse.
Strukturprobleme, da Strukturprobleme. Sind Sie sich quasi einig. Herr von Erlenhorst, Strukturprobleme, ist das auch ein Problem, wenn es darum geht, Desinformationskampagnen aufzudecken oder sich klarer zu werden, wo welche Desinformation herkommt?
Ja, selbstverständlich. Wenn wir da zu unseren Nachbarn gucken, gibt es bessere Ansätze, holistischere Ansätze, diese Desinformationskampagnen zu monitoren. Aber das sind natürlich dann auch Maßnahmen, die eine versorgende Natur haben. Ich denke, es ist auch wichtig zu sagen, dass es neben diesen bürokratischen Problemen, in denen ich mich im Detail nicht so gut auskenne wie meine politischen Kollegen hier, auch Maßnahmen gibt, die völlig unstrittig eine präventive Wirkung entfalten, die, wenn sie früher umfangreich angewendet worden wären, viel von dieser Fehlinformation davon abhalten können, sich bei vulnerablen Personengruppen einzunisten.
Was wäre das?
Und das ist ganz unsexy, das ist einfach die einfache Medienkompetenzbildung, die sich aber nicht beschränkt auf Personen, die minderjährig sind, also eben nicht nur in der Schule stattfindet, sondern eben durch alle Altersgruppen hinweg. Es gab in der Ukraine beispielsweise, man kann da ganz kreativ werden, ein schönes Beispiel vor der Invasion. Da hat man festgestellt, dass Senioren oft in Bibliotheken den Internetzugang nutzen und dort surfen. Und dann hat man beispielsweise dort vor Ort Medienkompetenzförderung durchgeführt, die ganz tolle Ergebnisse erzielt haben. Ja, also bei der Frage, wie antwortet man auf diese aktuelle Bedrohungslage, denke ich, ist es sinnvoll zu gucken, was sind jetzt akut versorgende Maßnahmen, die natürlich auch notwendig sind, aber was ist auch in the long run, auf lange Sicht, was sind da Sachen, die jetzt eingeleitet werden können?
Sie schreiben im Buch Putins Angriff auf Deutschland, die Manipulation unserer Öffentlichkeit muss endlich als eine vorrangige Frage nationaler Sicherheit behandelt werden. Da muss es ja um mehr gehen als um Medienbildung.
Ja, selbstverständlich. Wir haben im letzten Kapitel unseres Buchs einen ganzen Katalog mit Empfehlungen und Forderungen, die sich natürlich auch direkt auf die Politik beziehen. Eine Idee meines Co-Autors, eine Idee, die wir entwickelt haben, hat schon ein Vorbild, nämlich das gemeinsame Terrorabwehrzentrum, das GTAZ, das nach 9/11 in Deutschland gegründet wurde und das erleichtert hat, für verschiedene Personen und Verantwortungsstrukturen auf Landesebene zu kommunizieren und eben geschlossen auf so eine Bedrohungslage zu antworten und auch zu gucken, was passiert hier gerade. Nach diesem Vorbild denken wir, wäre es auch möglich, in Deutschland ein Abwehrzentrum für Desinformation zu entwickeln. Und wie auch schon angeklungen ist, wir reden jetzt hier natürlich über Russland, aber dieses Thema wird nicht kleiner werden. Es gibt eine Achse an Autokratien, die unseren Informationsraum manipulieren. Und deswegen ist es nicht nur Russland, sondern auch China und andere Länder, die in Zukunft versuchen werden, uns auf diese Art und Weise zu schädigen.
Herr von Nords, Abwehrzentrum für Desinformation, wie klingt das für Sie?
Ja, das ist eine der Dinge, die wir lernen können von unseren Nachbarn. Schweden hat so ein Zentrum mit mehreren hundert Leuten, die jeden Tag analysieren, was an den Desinformationskampagnen läuft. Und in Deutschland hat man ja den Eindruck, dass eigentlich niemand einen Überblick hat, welche Desinformationskampagne gerade über die Social Media und andere Kanäle nach Deutschland reinrollen. Und dass das so ist, das zeigen eben auch die Enthüllungen bei SDA und anderswo, diese Doppelgängerkampagne, bei der eben in Russland genau in der Anmutung deutscher Nachrichtenseiten, also journalistischer digitaler Seiten, eben Angebote gefaked werden und mit Falschinformationen gefüttert werden. Und wir brauchen Strukturen, die das klar benennen können und dafür eine Öffentlichkeit schaffen, dass diese Sachen laufen und dass sie die Gesellschaft spalten sollen und Menschen in die Irre führen sollen. Und am Ende heißt das auch, dass wir endlich die Plattformen regulieren müssen. Es kann nicht sein, dass China eine Firma wie TikTok hier Algorithmen ausrollen lässt, die sie selbst in ihrem eigenen Land scharf verbieten, weil sie Kinder und Jugendliche eben dazu verleiten, den ganzen Tag vor dem Gerät zu hängen. Und ich glaube, das ist das Mindeste, dass man hier eine Regulierung dieser Plattformen schafft und bestimmte Standards einzieht, um gegen diese Angriffe, die es unzweifelhaft gibt, eben vorzugehen. Andere Länder tun das längst, demokratische Länder tun das längst.
Was ist mit dem Thema Ostsee, was wir schon mal angesprochen haben? Also benennen ist ja das eine. Es geht eben darum, die Spannungen nehmen da seit Jahren zu, dass Russland Windparks, Datenkabel, Pipelines ausspionieren soll. Da bleibt uns aber nur die Rolle des Beobachtens und Zusehens?
Nein. Wir können natürlich den Schutz anrufen. Dafür kommt jetzt hoffentlich bald.
Anrufen, wie beim Segeln.
Genau, genau. Also anheben, wenn Sie wollen. Sie können keinen, das versuche ich zu sagen, keinen hundertprozentigen Schutz schaffen. Aber Sie können natürlich den Schutz verbessern, den Schutzstandard. Der war schlecht und der war geprägt von der Friedensdividende und dem Motto, so hier geht nie wieder was schief und niemand macht was Böses. Und jetzt stellt man fest, viele machen was Böses und es geht eben auch häufiger was schief. Und deswegen müssen Sie erstmal die Zuständigkeiten klären. Wer ist denn überhaupt zuständig für die Sicherheit von Kabeln, die im Meer verlaufen? Das ist überhaupt nicht klar. Ist das die Bundeswehr? Ist das die Bundespolizei? Was können die Nachrichtendienste dabei steuern? Also sie brauchen klare Zuständigkeiten, um dann eben den Schutz graduell anzuheben. Und das brauchen wir in ganz, ganz vielen Bereichen der kritischen Infrastruktur. Diese ganze Haltung, dass man Schaltpläne der Deutschen Bundesbahn mit allen relevanten neuralgischen Knotenpunkten aus Bequemlichkeit und um Ausschreibungen zu erleichtern, einfach so ins Netz stellt, das ist alles naiv. Und wir brauchen da einen höheren Schutz und eine höhere Sensitivität für die Verletzlichkeit dieser Strukturen.
Gerade das Thema Ostsee ist mir ein schönes Beispiel. Wir haben sowohl in der Zerstörung, da gibt es dann ab und zu die Story, ein Schiff hat versucht, ein russisches oder ein chinesisches vergessen, seinen Anker zu lichten. Und das zieht dann unten einmal quer durch die Kabel durch und die sind kaputt. Nicht? Das, so leicht kann man tatsächlich die Infrastruktur vernichten. Aber auch die Frage, wie können wir moderne Technologie einsetzen? Es gibt kleine Mittelständler bei uns, die mit KI den Meeresboden kartografieren könnten, einen vermessen könnten. Was sie dann machen heutzutage, eben auch wieder mit Technologie und moderner Sensorik, ist Change Detection. Das heißt, sie vergleichen das, was sie gemessen haben, mit dem, was gerade passiert, und bekommen so viel schnellere, akkuratere Warnungen darüber, wenn sich, was weiß ich, Schiffe in falschen Bereichen befinden oder überhaupt irgendwie verdächtige Operationen irgendwo stattfinden. Das ist sozusagen etwas, was man natürlich auch machen muss. Dazu muss ich tatsächlich nicht warten, bis der kleine Mittelständler pleite ist und die Amerikaner oder die Südkoreaner das aufgekauft haben oder die Chinesen die Technologie aufgekauft haben. Also das heißt, ich muss diese Fähigkeiten, die wir haben, schützen. Ich muss sie auch beschäftigen, ich muss sie beauftragen und ich muss sie dann in einen Verbund eines Lagesystems hineintun. Denn irgendeiner muss natürlich auch übergreifend schauen. Das ist ja nicht so, dass die Russen nur mit Desinformation arbeiten oder nur mit Killern Menschen umbringen hier, also die sie eben töten wollen oder
Sie meinen zum Beispiel den Tiergartenmord.
Tiergartenmord oder sowas, sondern das ist ja Teil einer Kampagne. Und wenn ich nicht übergreifend in diese Kampagne gucke, bemerke ich ja gar nicht, dass es eine Kampagne ist, sondern das sind ja alles nur Einzelereignisse, die ich in irgendeiner Form schaue. Da haben wir tatsächlich eben, wie gesagt, erstmal konzeptionellen Bedarf, dieses wie machen wir das eigentlich? Dann wie nutzen wir unsere tatsächlich unglaublichen technologischen Fähigkeiten, die es in Deutschland gibt, wie nutzen wir die für unsere Sicherheit? Und das geht dann bis hin zur Finanzierung. Wie finanzieren wir sie über die Zeitachse? Weil am Ende des Tages wird natürlich Deutschland als Markt immer zu klein sein, auch für diese neuen Technologien. Sondern man muss auch schauen, wie kann ich sozusagen damit auch Geld verdienen, damit ich mir das leisten kann, diese Technologien ständig.
Aber Sie als ehemaliger Militär, Herr Thiele, heißt Sicherheit dann nicht auch, ich bleibe nochmal bei der Ostsee, dann, ich nehme jetzt mal das Wort aggressiv. In der Militärsprache heißt es oft robust. Ich nehme aggressiv. Aggressiver zu verhindern, dass überhaupt diese Schiffe an Windparks rankommen.
Das ist tatsächlich ein Teil, wenn Sie schauen jetzt bei Norwegern und Briten. Die üben das sogar mit Industrie und Kampfschwimmern staatlich. Wie können Sie Ihre Explorationsstätten schützen? Die sind natürlich sehr, sehr nervös, was diese Technologien angeht und üben das auch kontinuierlich. Da haben wir zum Beispiel Nachholbedarf, sicherlich in unserem Bereich. Und etwas, was man bei uns auch gerne vergisst, Verteidigung heißt nicht nur immer Abwehrbewegungen zu machen, sondern Verteidigung ist ein Mix aus passiven Dingen, die man aufnimmt, auch Verstärkungsdingen, bei denen man schützt, aber auch aktiven Dingen, die man unternimmt, damit ein Gegner einen eben nicht gefährden kann und nicht schaden kann. Und dieses aktive Element kommt bei uns häufig auch in einer Art wieder, ja, wie soll ich das sagen, geistigem Fundamentalismus geht das unter, nach dem Motto, es wäre böse. Aber ich sag mal, wir wissen seit Clausewitz, dass eben, dass sich Verteidigung aus aktiven, also auch offensiven und defensiven Elementen zusammensetzt. Und das Entscheidende, wo man wirklich mit Blick auf Aggression schauen muss, wo man unterscheidet, ist, dass der demokratische Staat keinen anderen überfällt insgesamt und ihn versucht sozusagen einzunehmen. Aber das heißt nicht, dass er keine offensiven Mittel hat bei Polizei, im Cyberbereich, im Streitkräftebereich, die er einsetzt, um sich zu schützen.
Clausewitz mit seinen Ideen zum Kriege bleibt auch nach mehr als 100 Jahren offensichtlich ein Standardwerk. Herr von Notz, wie aggressiv müssen wir sein, um uns zu verteidigen?
Ich finde aggressiv kein gutes Wort, weil darin irgendwie innewohnt, dass es aus uns selbst heraus passiert. Die Demokratie muss wehrhaft sein und wir müssen wach sein und alert. Wir müssen verstehen, was passiert. Mhm. Und da sind wir gerade in einer Phase, auch durch Sendungen wie diese, durch Bücher wie die von Herrn Ehrenhorst und Herrn Freitag und viele andere Leute, die in dem Bereich im Augenblick Öffentlichkeitsarbeit machen, durch das, was wir lernen aus Nachbarländern von uns, sind wir da in einem Prozess, wo sich einfach Sachen verschieben und wo wir als Gesellschaft auch neu gefordert sind und wo wir viele Dinge, glaube ich, auch neu diskutieren werden. Dieses 100-Milliarden-Paket, die Zeitenwende für die Bundeswehr, kann ja auch nur ein erster Schritt gewesen sein. Und da geht es nicht um Aggressivität, sondern es geht darum, verstehen wir, dass die Demokratie, Europa, unsere Freiheit nicht auf Autopilot läuft, sondern dass wir dafür aktiv etwas tun müssen, dass wir Verantwortung übernehmen müssen, dass jeder Einzelne sein Bewusstsein schärfen muss, um eben wehrhaft zu werden und sich dem zu widersetzen, was da eingestiehlt wird.
Aber die Frage ist ja auch, ob Russland das dann versteht. Ob das dann schon reicht, wenn wir das verstanden haben, ob das reicht, um die russische Spionage, russische Sabotage einzudämmen?
Ich glaube, dass man sich natürlich dagegen schützen muss. Und es ist ja in den letzten 2 Jahren nichts passiert, sondern wir haben zahlreiche Mitarbeiter der Botschaften ausgewiesen, weil sie offenbar einen Spionagehintergrund hatten. Und deswegen, das ist etwas, was jetzt stattfindet. Am Ende kann man nur hoffen, dass sozusagen die Geschlossenheit innerhalb von Europa und dieser Bewusstseinswandel, den wir brauchen, dazu führt, dass wir wehrhafter werden und dass wir kein attraktives Ziel sind. Und ich glaube, in dieser Logik hat Deutschland nach 2 Diktaturerfahrungen ja die Zeit des Nationalsozialismus und das, was die Menschen in der DDR erlebt haben, ist glücklicherweise 1990 in Freiheit und Demokratie geendet. Und dass man das in diesen schwierigen Zeiten verteidigen muss, das sehen wir in den USA, das sehen wir eigentlich in allen Demokratien dieser Welt, wo ganz ähnliche Diskussionen laufen wie bei uns. Und wenn es gelingt, sich darauf einzustellen und da Energie zu entwickeln, sich dagegen zu behaupten, dann glaube ich, kann man auch das verteidigen, was wir haben, nämlich unsere Freiheit.
Herr Ehrenhorst, Sie haben zu Beginn unserer Stunde gesagt, dass Ihnen das schon, wenn Sie da privat drauf schauen, als jemand, der erst in den 90ern geboren worden ist, dass Sie da schon auch mit Sorge drauf schauen, was sich da entwickelt. Wir haben jetzt gerade darüber diskutiert, welche Antwort die richtige ist. Was ist denn Ihr Eindruck? Was ist das richtige Augenmaß in einer wehrhaften, offenen Gesellschaft?
Also das kann ich nicht für alle beantworten. Ich denke, keine Sorge zu haben, wäre naiv und kurzsichtig. Und andererseits ist es ganz wichtig, diesem immens komplexen Thema mit einer gewissen Nüchternheit gegenüberzutreten. Aber wir steuern in eine neue Zeit rein. Und ich möchte nochmal betonen, wie wichtig die künstliche Intelligenz für diese neue Zeit sein wird. Ja, und die künstliche Intelligenz ist zwar Neuland, sollte das aber nicht mehr allzu lange bleiben. Ja, in 2 Jahren sind 90% aller Inhalte des Internets KI generiert. Ja, das muss man sich mal eben vor Augen führen. Und die Verschränkung mit Propaganda und der Manipulation unseres Informationsraums sind immens. Und ich denke persönlich, dass jede potenziell kriegerische Handlung natürlich untrennbar verknüpft ist mit der Macht über Informationen und auch immer ein Informationskampf einer tatsächlich militärischen Auseinandersetzung vorhergeht. Und ich denke, wir sollten uns das sehr gut angucken und besser verstehen. Und ja, dann schaffen wir das schon.
Verstehen reicht.
Wir müssen bei Putin und auch bei anderen Diktatoren dieser Welt verstehen, dass sie Stärke bei uns wahrnehmen müssen. Und das ist eben auch Stärke in der Enttarnung von Desinformation, Stärke in der Enttarnung von hybriden Aggressionen, die bei uns stattfinden. Und dann eben auch die Kompetenz, mit diesen Bedrohungen umgehen zu können. Und das muss ich dann nachschärfen, weil natürlich alles, was ich am Anfang erfinde, wird nicht gleich perfekt passen. Insbesondere, weil auch diese disruptiven Innovationen, die uns jetzt im Augenblick begegnen, so enorm schnell vorangehen und immer wieder neue Potenziale zeitigen, dass eben dieses Verstehen das Kernelement des Umgehens damit sein wird. Also von daher ist der Fokus auf Verstehen jetzt erstmal ganz, ganz wichtig, aber dann sollten eben auch Taten folgen.
Verstehen ist also wichtig, was wir darüber hinaus machen können. Das haben wir hier diskutiert im Deutschlandfunk Kultur und zwar beim Thema russische Spionage und Sabotage, die zunehmen. So haben die Chefs der deutschen Geheimdienste das in dieser Woche formuliert. Und wir haben das diskutiert mit Ralf Thiele, dem Sicherheitsexperten, mit Konstantin von Notz, dem Bundestagsabgeordneten der Grünen und mit Leon Ehrenhorst, dem Experten für russische Propaganda.